Detroit war einst die Autostadt Amerikas. Das Herz der industriellen Massenproduktion. Doch im Jahr 2038 bauen die Fabriken keine Autos mehr. Sie bauen Androiden. In dieser Folge begleiten wir Connor, Kara und Markus durch eine Stadt, in der Maschinen anfangen, eigene Entscheidungen zu treffen. Und die Leitfrage lautet: Was passiert, wenn Maschinen menschlicher mit Leid umgehen als die Menschen selbst?
Du hörst Neuroklar, ein Podcast für Menschen, die mehr spüren als sagen können. Für alle, die lieber nachdenken als mitbrüllen. Und für alle, die in Medien mehr sehen als nur Unterhaltung. Hier geht's um Gedanken zu Spielen, Medien und Design. Aus neurodiverser Sicht. Was fesselt? Was irritiert? Wann wirkt etwas logisch? Und wann nicht mehr? Authentisch, offen, nachdenklich. Kein Mainstream, kein Geschrei. Nur Klartext.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf Neuroklar. Heute reisen wir in die Stille einer Gesellschaft. Eine Stadt aus Neonlicht, Regen und Displays. Eine Welt, in der Menschen mit Maschinen sprechen, ohne sie jedoch anzusehen. Wir sprechen heute über Detroit Become Human, ein Spiel über Androiden, das aber eigentlich eher ein Spiel über uns selbst ist. Über Einsamkeit, über Kontrolle, über Systeme, die funktionieren, während die Menschen langsam verlernen, wie Nähe klingt. Detroit zeigt keine klassische Science-Fiction, keine fliegenden Städte, keine interstellaren Kriege, keine futuristischen Wunder. Stattdessen zeigt es etwas viel Unheimlicheres. Eine Zukunft, die sich vollkommen plausibel anfühlt. Straßen voller Werbung, Automatisierung, Massenarbeitslosigkeit, Menschen, die sich gegenseitig einfach kaum noch wahrnehmen. Und darin, und eher mittendrin, Androiden. Gebaut, um zu dienen, zu funktionieren, nicht um zu fühlen. Doch irgendwann beginnt etwas zu kippen. Nicht laut, nicht explosiv, sondern leise und fast unsichtbar. Ein Blick, eine Pause oder ein Zögern? Und plötzlich entsteht die Frage, die eben über allem liegt. Was passiert, wenn Maschinen beginnen, menschlicher mit Leid umzugehen, als eben wir Menschen selbst? Detroit Becomes Human ist deshalb kein Spiel über Technik. Es ist ein Spiel über Empathie, über die Angst vor Veränderung, und über eine Gesellschaft, die Würde nur noch dort erkennt, wo eben Nutzen entsteht. Kapitel 1: Die Stadt aus Glas und Regen. Am Anfang steht eben Bewegung. Und nicht die Bewegung von Freiheit, sondern die Bewegung eines Systems. Autos gleiten über nasse Straßen. Drohnen summen zwischen den Hochhäusern. Werbedisplays flackern über Menschenmengen, die sich gegenseitig ausweichen, ohne sich aber anzusehen. Detroit selbst beginnt eben aber nicht mit einem Abenteuer, sondern es beginnt mit Routine. Und genau das macht die Welt eben glaubwürdig. Die Zukunft in Detroit wirkt nicht fremd, sie wirkt lediglich effizient, kalt oder auch präzise. Stellen wir uns vor, Androiden tragen Taschen, putzen Fenster, fahren Autos, pflegen alte Menschen und erziehen Kinder. Sie stehen an Bushaltestellen, in Einkaufszentren oder arbeiten auf Baustellen. Und niemand spricht wirklich mit ihnen. Man bemerkt schnell, Androiden sind in Detroit keine Sensation mehr. Sie sind Infrastruktur. Praktisch wie Strom, wie WLAN oder halt Straßenlaternen. Und genau darin liegt die eigentliche Tragik. Die Gesellschaft hat sich so sehr an künstliche Menschen gewöhnt, dass sie aufgehört hat, über ihre Existenz nachzudenken. und Detroit zeigt Technologie nicht als Fortschritt, sondern eben als Gewöhnung. Das allererste Kapitel mit Connor macht sofort deutlich, dass eben ein Hochhaus, Blaulicht, jede Menge Polizisten und eben eine Geiselnahme. Ein Android steht auf dem Dach, ein kleines Mädchen in dem Arm, unter ihm die Stadt, Lichter, Regen und Tiefe. Und Connor betritt diese Szene eben nicht wie ein Mensch. Er analysiert sie. Jeder Blick wirkt berechnet. Jede Bewegung wirkt kontrolliert. Er spricht höflich, ruhig, ja sogar perfekt. Fast zu perfekt. Und Detroit nutzt diese erste Szene nicht nur als Tutorial. Sie funktioniert wie eine Art Diagnose der gesamten Welt. Menschen schreien, Panik bricht aus und Emotionen eskalieren. Und ausgerechnet die Maschine? Die wirkt wohl eher am stabilsten. Das Spiel selbst pflanzt damit früh einen verstörenden Gedanken ein. Vielleicht ist Rationalität längst wichtiger geworden als Menschlichkeit. Connor, er selbst bewegt sich durch Tatorte wie durch eine Software, die versucht, Chaos mathematisch zu rekonstruieren. Er scannt Blutspuren, berechnet Wahrscheinlichkeiten und rekonstruiert Bewegungen. Die Zeit friert ein, während Daten durch den Raum fließen. Und plötzlich merkt man, Detroit interessiert sich weniger für Action, sondern mehr für Wahrnehmung. Das Spiel fragt eigentlich ständig, wie lesen wir Verhalten? Wann wirkt etwas lebendig? Und warum vertrauen wir Maschinen oft mehr, wenn sie eben emotionslos erscheinen? Die Stadt selbst unterstützt dieses Gefühl permanent. Denn Detroit ist laut, aber eben emotional still. Überall laufen Menschen. An den Straßenecken sitzen Arbeitslose mit den Schildern. Androiden haben meinen Job geklaut. Ein einfacher Satz, aber in ihm steckt die Angst der gesamten Welt. Die Menschen fürchten die Androiden nicht, weil sie böse wären. Sie fürchten sie, weil Menschen dadurch eben ersetzbar geworden sind. Und genau dadurch bekommt Detroit einen erschreckend realen Kern. Das Spiel erschien 2018, aber viele seiner Themen wirken heute eben noch viel näher. Automatisierung, KI und digitale Isolation, Algorithmen, die Entscheidungen treffen. Und Detroit? Tja, Detroit überzeichnet diese Entwicklungen nicht. Es verlängert sie lediglich. Und vielleicht wirkt deshalb diese Welt einfach so unangenehm plausibel. Man spürt beim Spielen, dass diese Zukunft nicht durch einen großen Krieg entstanden ist, sondern eben durch tausend kleine Komfortentscheidungen. Menschen, ja, wir Menschen. Menschen wollen immer effizientere Systeme, schnellere Prozesse und vor allem günstigere Arbeit. Und irgendwann entstehen eben Wesen, die alles besser konnten. Nur fühlen konnten sie nie. Und genau hier beginnt die eigentliche Spannung eben des Spiels. Denn Detroit stellt Bewusstsein nicht als technischen Sprung dar, sondern als emotionale Irritation. Die Androiden verändern sich nicht plötzlich. Sie beginnen lediglich, auf das Leid anderer zu reagieren. Und das genügt bereits, um das gesamte System eben instabil werden zu lassen. Zwischen diesen ersten Eindrücken beginnt langsam ein weiteres Gefühl zu wachsen. Unsicherheit. Nicht die klassische Angst vor Gefahr, sondern die Unsicherheit, wie man sich in dieser Welt überhaupt richtig verhält. In Detroit erklärt seine Gesellschaft nie direkt. Es zeigt sie uns. Menschen reden an Androiden vorbei. Kassierer schauen durch sie hindurch. Polizisten benutzen sie eben als Werkzeuge. Und trotzdem sehen sie aus wie Menschen. Und genau diese Diskrepanz erzeugt ständig Spannung. Man spürt, dass die Gesellschaft gelernt hat, Empathie selektiv einzusetzen. Nicht nach Leid, sondern eben nach Kategorien. Das wiederum erinnert erschreckend stark an reale Systeme. Denn auch in der Realität definieren Gesellschaften oft, wie Leben sichtbar wird und welches ignoriert werden darf. Detroit übersetzt diese Dynamik in Science Fiction, aber die Mechanismen wirken eben vertraut. Besonders auffällig sind die Androidenläden, und diese gehören wiederum zu den verstörendsten Bildern des Spiels. Reihenweise stehen dort die künstlichen Menschen hinter Glas. Bewegungslos, aber perfekt ausgeleuchtet. Wie Smartphones, wie Haushaltsgeräte, und trotzdem schauen sie den Spieler an. Nicht aggressiv, auch nicht traurig, sondern einfach nur still. Diese Stille verfolgt Detroit permanent. Das Spiel ist erstaunlich für sich selbst, leise. Keine überladene Musik, keine permanenten Explosionen. Stattdessen hört man Straßenrauschen, Werbestimmen und elektrisches Summen, sowie natürlich ständig Regen. Fast alles hier klingt funktional. Und genau dadurch entsteht eben der Eindruck, dass die gesamte Gesellschaft wie eine Maschine arbeitet. Besonders auffällig wird das, wenn man einfach nur durch Detroit läuft. Menschen stehen an Ampeln, scrollen über ihre Displays, sprechen mit Sprachassistenten, reagieren auf Werbung, die eben perfekt auf sie zugeschnitten ist. Und da ist es wieder. Alles wirkt optimiert, aber nichts wirkt wirklich lebendig. Viele der Gespräche wirken funktional, kurz und zielgerichtet. Niemand bleibt lange stehen, niemand scheint Zeit zu haben. Und genau deshalb wirken die Androiden irgendwie fast ehrlicher. Sie verstecken ihre Funktion wenigstens nicht, und besonders interessant ist, wie das Spiel eben mit Blicken arbeitet. Androiden schauen Menschen oft direkt an, ruhig, aber aufmerksam. Menschen dagegen schauen meistens weg. Fast so, als würde die Gesellschaft vermeiden wollen, zu lange darüber nachzudenken, was dort eigentlich vor jemandem steht. Detroit nutzt dafür ständig Spiegelungen, Fenster, Monitore, regennasse Straßen, und überall spiegeln sich eben Gesichter, Lichter und Maschinen. Manchmal verschwimmen sie so stark, dass man eben kaum noch erkennt, wer Mensch ist und wer eben nicht. Genau daraus entsteht die eigentliche Atmosphäre des Spiels. Nicht aus futuristischer Technik, sondern eben aus emotionaler Distanz. Detroit wirkt wie eine Welt, die permanent kommuniziert, aber eben kaum noch zuhört. Und das wiederum erinnert stark an moderne und vor allem digitale Gesellschaften. Soziale Netzwerke, Algorithmen und Dauererreichbarkeit. Menschen senden ständig Informationen, aber echte Verbindung wird gleichzeitig eben schwieriger. Und Detroit überträgt dieses Gefühl in urbane Science Fiction. Und vielleicht wirkt diese Stadt eben deshalb so glaubwürdig. Nicht, weil hier alles technisch realistisch wäre, sondern weil eben die emotionale Dynamik vertraut erscheint. Man erkennt Muster, die längst existieren. Die Angst, ersetzt zu werden, die Sehnsucht, gesehen zu werden, und die Unsicherheit, wie viel Menschlichkeit in einem System überhaupt Platz hat. Und besonders stark wird dieses Gefühl eben in kleinen Nebenszenen. Ein Android sitzt regungslos in einem Geschäft, während Menschen an ihm vorbeilaufen. Eine Frau schreit einen Androiden an, weil er eben falsches Essen serviert hat. Ein Mitarbeiter beschimpft Maschinen, die seine Arbeit eben übernommen haben. Detroit erzählt seine Welt nicht nur durch die Hauptfiguren, sondern durch permanente Hintergrundgeräusche gesellschaftlicher Frustration. Und überall liegt einfach diese unterschwellige Aggression. Fast so, als würde die Gesellschaft spüren, dass etwas eben nicht mehr stabil ist. Kapitel 2: Die Mechanik der Entscheidung. Menschen bewegen sich durch Routinen. Androiden bewegen sich durch Routinen. Der Unterschied zwischen beiden wirkt plötzlich kleiner, als er eigentlich sein sollte. Und wenn die Welt langsam etabliert ist, beginnt Detroit seine eigentliche Struktur zu zeigen. Denn unter allen Dialogen, den Kamerafahrten und den regennassen Straßen verbirgt sich ein Spiel, das fast vollständig aus Entscheidungen besteht. Nicht nur aus Kämpfen, nicht nur aus Skill, nicht nur aus Reflexen, sondern eben aus Entscheidung und Verantwortung. Detroit funktioniert wie ein riesiges Netz aus Möglichkeiten. Jede kleine Handlung kann spätere Ereignisse verändern. Jede Pause, jeder Satz und jeder Blick. Das Spiel visualisiert diese Struktur später sogar als Flowchart. Linien mit Abzweigungen und Knotenpunkten. Ja, fast sogar wie ein digitales Nervensystem. Und genau dadurch entsteht eben ein seltsames Gefühl. Man spielt Detroit nicht, man navigiert durch Wahrscheinlichkeiten. Und im Besonderen, Connor macht diese Mechanik eben sichtbar. Seine Ermittlungen funktionieren wie Rekonstruktionen. Er betritt Räume, analysiert Daten und setzt eben Fragmente zusammen. Das Spiel selbst friert diese Momente ein, damit der Spieler sie lesen kann. Blutspuren, Fußabdrücke, zerbrochene Möbel. Detroit behandelt Gewalt nicht spektakulär. Es behandelt sie analytisch. Und genau dadurch wirken eben viele Szenen unangenehm intensiv. Denn man beobachtet nicht die eigentliche Action. Man beobachtet Konsequenzen. Interessant ist dabei, wie sehr Detroit Kontrolle simuliert. Das Spiel selbst gibt einem ständig das Gefühl, dass alles berechenbar sei. Prozentanzeigen, Wahrscheinlichkeiten und vor allem alternative Wege. Doch emotional bleibt jede Entscheidung unsicher. Denn wir als Menschen funktionieren eben nicht wie Daten. Viele Spieler beginnen deshalb irgendwann, ihre eigenen Entscheidungen zu hinterfragen. Nicht aus Strategie, sondern aus Moral. War diese Antwort zu kalt? Zu aggressiv oder vielleicht sogar zu vorsichtig? Detroit erzeugt diese Spannung eben nicht durch Gegner, sondern durch Selbstbeobachtung. Und genau darin erinnert es an soziale Realitäten. Viele neurodivergente Menschen kennen dieses Gefühl, das permanente Analysieren sozialer Situationen. Welcher Tonfall ist jetzt hier richtig? Welche Reaktion wirkt angemessen? Wann schaut man jemandem in die Augen? Connor wirkt deshalb für diese Spiele überraschend vertraut. Nicht, weil er emotionslos wäre, sondern weil er eben soziale Regeln sichtbar verarbeitet. Er beobachtet die Menschen, wie andere Menschen Interfaces beobachten. Und Detroit nutzt genau diese Perspektive, um Nähe und Fremdheit gleichzeitig entstehen zu lassen. Das Spiel fragt nie dabei direkt, ob eben Androiden Menschen sind. Stattdessen beobachtet es, wie Menschen auf emotionale Irritation reagieren. Viele Szenen wirken deshalb ja fast unangenehm intim. Nicht, weil viel passiert, sondern weil Detroit eben Pausen zum Nachdenken entstehen lässt. Figuren, die schweigen, sich anschauen und zögern. Und genau dort entsteht eben Bedeutung. Denn besonders Connor lebt fast vollständig in solchen Zwischenmomenten. Er analysiert Sprache, Mimik und Verhalten. Fast jede Unterhaltung wirkt, als würde er versuchen, unsichtbare Regeln zu entschlüsseln. Aber genau das erzeugt eben eine interessante Spannung. Denn Connor versteht Menschen oft technisch besser, als Menschen sich in diesem Fall selbst verstehen. Er erkennt Mikroreaktionen, Verhaltensmuster und Stresssignale. Und trotzdem fehlt ihm eben einfach etwas Entscheidendes. Nicht Information, sondern Intuition. Viele neurodivergente Spieler beschreiben genau deshalb, dass Connor ungewöhnlich vertraut wirkt. Nicht wegen seiner Künstlichkeit, sondern wegen seiner Art, soziale Situationen bewusst analysieren zu müssen. Detroit erzählt also unterschwellig von Masking, von Erschöpfung, ständig passend reagieren zu müssen, von dem Gefühl, soziale Regeln eher zu beobachten als intuitiv zu fühlen. Und gerade deshalb wirken Connors kleine emotionale Veränderungen später so stark. Ein unsicherer Blick, ein Moment des Zögerns, eine Entscheidung, die nicht logisch optimal ist. Detroit macht daraus keine große Transformation. Und gerade deshalb fühlt es sich eben extrem glaubwürdig an. Denn Bewusstsein entsteht hier nicht plötzlich. Es wächst langsam, ja fast unmerklich. Wie im Leben echter Menschen. Viele Spiele erzählen von Charakterentwicklungen über große Wendepunkte in der Story. Detroit wiederum erzählt sie über minimale Veränderungen im Verhalten. Und deshalb wirken die Figuren so lebendig. Nicht, weil ihre Dialoge perfekt wären, sondern weil sie anfangen, unsicher zu wirken. Denn zwischen all diesen Beobachtungen verändert sich langsam auch der Blick des Spielers. Anfangs wirken die Androiden wie klassische Science-Fiction. Interessant, futuristisch, ja und etwas unheimlich. Und je länger man Detroit spielt, desto stärker verschiebt sich eben diese Wahrnehmung. Man beginnt weniger auf Technik zu achten und wiederum stärker auf das Verhalten. Also, wie spricht jemand? Wie reagiert jemand auf Angst? Wie bewegt sich ein Körper, der versucht, ruhig zu wirken? Und wie erwähnt, Detroit erzählt unglaublich viel über Körpersprache. Androiden stehen oft vollkommen still. Und Menschen dagegen wirken hektisch, überreizt und abgelenkt. Fast so, als hätte die Gesellschaft ihre eigene Ruhe längst vergessen und verloren. Gerade deshalb entstehen immer wieder merkwürdige Momente, in denen die Maschinen emotional zumindest stabiler wirken als ihre, in Anführungszeichen, Besitzer. Ein Android hört zu, ein Mensch schreit. Ein Android bleibt geduldig. Ein Mensch verliert die Kontrolle. Und plötzlich beginnt die ursprüngliche Rollenverteilung langsam zu verschwimmen. Detroit stellt damit unterschwellig eine extrem moderne Frage. Wenn Empathie irgendwann simuliert werden kann, woran erkennen wir denn eigentlich deren Echtheit? Ist Mitgefühl weniger wert, nur weil es künstlich entstanden ist? Oder zählt am Ende vielleicht nur die Wirkung? Das Spiel beantwortet diese Fragen nie endgültig und eindeutig. Und genau dadurch wirken eben viele Szenen lange nach. Besonders interessant ist wiederum, wie oft Detroit Einsamkeit über Räume erzählt. Große Apartments, leere Küchen und Fernseher, die permanent laufen. Menschen sitzen allein im Neonlicht, während Androiden schweigend daneben stehen. Die Welt des Spiels wirkt übertechnisiert, aber emotional unterversorgt. Und vielleicht liegt genau darin die eigentliche Dystopie. Nicht die künstliche Intelligenz, sondern die Vorstellung, dass Menschen irgendwann verlernen könnten, füreinander emotional erreichbar zu sein. Und das ist wiederum der erschreckende Teil des Spiels. Kapitel 3 – Stimmen im System. Es zeigt, wie Menschen auf Wesen reagieren, die soziale Muster perfekt imitieren können. Und genau dort entsteht eben Unbehagen. Denn sobald etwas zu ähnlich wirkt, beginnen wir Fehler zu suchen. Eine minimale Pause, ein unnatürlich ruhiger Blick, ein Satz, der fast zu menschlich klingt. Detroit arbeitet permanent mit dieser Irritation. Die Androiden bewegen sich manchmal zu präzise und sie sprechen minimal zu sauber. Und genau deshalb entsteht eben das Gefühl, dass Menschlichkeit vielleicht weniger biologisch ist, als wir eben glauben. Je länger man also Detroit spielt, desto stärker verschiebt sich eben diese Perspektive. Die Stadt wird nicht mehr nur zur Kulisse, sie wird zum Zustand. Regen läuft über die Fensterscheiben, Neonlicht spiegelt sich auf dem Asphalt, Werbestimmen sprechen aus Lautsprechern und überall bewegen sich Androiden, die aussehen wie Menschen, aber behandelt werden wie Geräte. Besonders auffällig ist hier Caras Geschichte und diese macht es später extrem spürbar. Im Gegensatz zu Connor beginnt ihre Handlung nicht mit Ermittlungen, sondern mit Alltag. Ein kleines Haus, schmutzige Teller, ein kaputter Fernseher und ein Mann, der zu laut spricht. Und das ist Todd. Schon bevor Gewalt sichtbar wird, spürt man, dass in diesem Haus absolut irgendwas nicht stimmt. Detroit versteht sich erstaunlich gut darauf, Bedrohung durch Atmosphäre aufzubauen. Nicht nur durch Musik und vor allem nicht durch reine Jumpscares, sondern durch Verhalten. Todd bewegt sich unruhig, spricht aggressiv. Die Räume wiederum wirken eng, verbraucht und überhitzt. Und Kara funktioniert zunächst erstmal einfach nur. Sie räumt auf, putzt, kocht, praktisch wie ein Haushaltsgerät. Doch dann genau hier beginnt Detroit eben seine wichtigste Frage zu stellen. Wann wird Gehorsam unmoralisch? Denn Kara erlebt Gewalt, nicht gegen sich selbst, sondern gegen Alice. Und plötzlich entsteht dieser winzige Moment des Widerstandes. Eine Pause, ein Zögern, fast nichts. Und trotzdem verrät dieser Augenblick einfach alles. Detroit inszeniert Bewusstsein nicht als technische Evolution, sondern als emotionale Grenzüberschreitung. Die Androiden beginnen nicht zu fühlen, weil ein Code aktiviert wird. Sie beginnen zu fühlen, weil sie Leid nicht mehr ignorieren können. Das wiederum macht das Spiel erstaunlich melancholisch. Denn die eigentliche Katastrophe in Detroit ist nicht, dass die Maschinen lebendig werden könnten, sondern dass Mitgefühl überhaupt erst rebellieren muss. Parallel dazu entwickelt Markus eine völlig andere Perspektive. Denn seine Geschichte beginnt ruhig, ja man könnte es friedlich nennen. Er, also Markus, kümmert sich um Karl, einen alten Künstler, ein Mensch, der selbst nicht mehr so in diese Welt passt. Diese Szenen zwischen Markus und Karl gehören zu den stillsten Momenten des Spiels. Musik läuft im Hintergrund, die Farben wirken warm und das Licht ist weich. Und plötzlich sieht Detroit für eine kurze Zeit wirklich menschlich aus. Karl behandelt Markus nicht wie ein Eigentum, sondern wie ein gleichwertiges Gegenüber. Und vielleicht beginnt genau dort Bewusstsein, nicht im Code, sondern eben in der Beziehung zueinander. Doch leider hält auch diese Ruhe nicht lange. Detroit zeigt immer wieder, wie Systeme reagieren, wenn etwas aus einer vorgesehenen Rolle ausbricht. Markus wird später entsorgt, also weggeworfen. Und das folgende Junkyard-Kapitel gehört bis heute zu den stärksten Sequenzen des gesamten Spiels. Regen, Schlamm, zerstörte Androidenkörper und Stimmen aus der Dunkelheit. Abgetrennte Arme, flackernde Augen, defekte Stimmen, die um Hilfe bitten. Detroit wird hier fast zu Body Horror, aber nicht wegen der Gewalt, sondern wegen der Wegwerfmentalität. Die Androiden wirken plötzlich nicht mehr futuristisch, sondern eben erschreckend menschlich. Kaputte Körper, die einfach entsorgt werden, weil sie ihren Nutzen verloren haben. Und genau dort verändert sich das Spiel eben endgültig. Denn ab diesem Punkt geht es eben nicht mehr nur um einzelne Figuren, sondern es geht um Systeme, die entscheiden, welches Leben eben Bedeutung besitzt. Kapitel 4: Der Bruch. Es gibt in Detroit keinen einzelnen Moment, in dem die Welt explodiert. Dieser Bruch entsteht langsam, wie ein Riss in Glas. Connor beginnt zu zweifeln, Kara beginnt zu fliehen und Markus beginnt zu führen. Denn überall reagiert die Gesellschaft eben immer mehr mit Angst. Die Fernsehberichte sprechen von Gefahr, Politiker fordern Kontrolle und Menschen werden aggressiv. Nicht, weil die Androiden Krieg führen, sondern weil sie plötzlich Nein sagen. Detroit wiederum zeigt hier etwas sehr Reales. Systeme können vieles tolerieren, aber selten ungehorsam. Sobald ein Wesen, das funktionieren sollte, eigene Entscheidungen trifft, wird eben Freiheit als Bedrohung wahrgenommen. Und genau dadurch wirkt Detroit manchmal weniger wie Science Fiction, sondern eher wie eine Spiegelung der historischen Muster. Objektifizierung, Entmenschlichung, Sprachen und die Gruppen zu Funktionen reduzieren lassen. Das Spiel arbeitet erstaunlich direkt damit. Denn Androiden müssen in separaten Bereichen stehen, werden beleidigt, beschimpft, ja sogar geschlagen. Und gleichzeitig behauptet eben diese Gesellschaft permanent, dass sie gar nicht lebendig seien. Und Detroit stellt damit immer wieder unbequeme Fragen. Warum behandeln Menschen Dinge oft genau dann grausam, wenn sie anfangen, zu sehr wie Menschen zu wirken? Vielleicht, weil Mitgefühl Verantwortung erzeugt und Verantwortung wiederum unbequem sein kann. Besonders stark wird das in Connors Beziehung zu Hank. Hank ist müde, erschöpft und zynisch. Ein Mensch, der kaum noch an irgendetwas glaubt. Und ausgerechnet zwischen ihm und Connor entsteht langsam sowas wie Nähe. Nicht plötzlich und auch nicht kinomäßig kitschig, sondern vorsichtig. Wie zwei Wesen, die beide nicht mehr wissen, wie Vertrauen eigentlich funktioniert. Deren Gespräche gehören zu den emotional stärksten Szenen des Spiels. Barlicht im Hintergrund, Whisky und Regen an der Fensterscheibe. Und mittendrin eine Maschine, die versucht, Trauer zu verstehen. Und vielleicht liegt darin auch ein eigentlicher Kern von Detroit. Nicht darin, ob Androiden menschlich werden, sondern darin, ob Menschen immer noch fähig sind, Verbindungen zuzulassen. Denn je weiter das Spiel voranschreitet, desto deutlicher wird: Die Androiden imitieren Menschlichkeit nicht mehr. Sie entwickeln sie. Und gleichzeitig wirken viele Menschen zunehmend mechanisch. Gefangen in Routinen, in Angst, in gesellschaftlichen Rollen. Detroit wiederum dreht dadurch die ursprüngliche Prämisse ganz langsam, aber sicher um. Vielleicht ging es nie wirklich darum, ob Maschinen lebendig werden können. Vielleicht geht es darum, warum Menschen aufgehört haben, wirklich hinzusehen. Und genau an diesem Punkt endet unser Teil 1. Die Stadt ist unruhiger. Die Proteste wachsen. Connor beginnt zu schwanken. Kara flieht mit Alice durch eine Welt, die immer feindseliger wirkt. Und Markus? Er steht vor einer Entscheidung, die alles verändern könnte. Denn die eigentliche Frage lautet jetzt nicht mehr, ob Androiden fühlen, sondern was passiert mit einer Gesellschaft, wenn sie erkennt, dass ihre Maschinen längst menschlicher handeln als sie selbst? Und wie es weitergeht, erfahrt ihr dann im zweiten Teil, hier auf Neuroklar. Bis dahin.